erste Betrachtung Gesinnung Christi. Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt, dass er vom Teufel versucht werde. Er fastete 40 Tage und 40 Nächte lang. Zuletzt hungerte ihn. Da trat der Versucher an ihn heran und sprach: Wenn du der Sohn Gottes bist, so sprich, dass diese Steine zu Brot werden. Er aber gab zur Antwort: Es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jeglichem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Die Fülle des Geistes überfällt Christus. Um ihn herum ist Wüste, zehrende Einsamkeit. Jesus fastet. Sein Geist wird aufgelockert, sein Leib brennt aus. Es erwacht in ihm ein elementarer Hunger, vielleicht nicht nach Speise, sondern noch mehr nach menschlicher Nähe. Da befällt ihn eine sublime Versuchung. Eine seltsame Traurigkeit ergreift seine Seele. Finsternis bricht über sein Dasein herein. Die sicheren Bezüge der Welt lockern sich. Nirgends ein Weg, nirgends eine Weisung. Nur das blendende Licht des Mittags, das alles fälscht. Die Wahrheit scheint sich aufzulösen. Christus ist ganz bei sich und dennoch fühlt er sich ausgesetzt. Das Entscheidende seines Wesens tritt dabei in Erscheinung. Es geht ums Ganze. Wie wäre es, wenn er Steine in Brot verwandeln würde? Was will diese Anfechtung? Nur eines. Christus soll seine Macht missbrauchen. Die Gefahr ist groß. Der Gottmensch steht vor der Entscheidung über den Sinn und die Gesinnung seiner eigenen Sendung. Nicht nur die christliche Existenz, sondern auch das restlos Ehrliche des Menschseins stehen hier auf dem Spiel. Christus sagt nein. Er will hungern, leiden und sterben, wie alle anderen Menschen. Wendung zur Innerlichkeit. Es wäre für Christus leicht gewesen, die Welt zu verzaubern. Er wählte aber das Kleinsein und die Hingabe. Ein inneres Reich entstand in dieser Wahl. Das Reich des Herzens, die Seinsdimension gesammelter Wesentlichkeit. Für alle wollte er Bruder sein. Allen eine Hoffnung schenken. Als Freund der Bedrückten in der Unscheinbarkeit leben. In die Beengung alles Menschlichen eingehen. Mit der gesammelten Kraft seiner gottmenschlichen Existenz ging er in das Wagnis hinein, ein innerlicher Mensch zu sein. Von innen her zu leben, ohne Doppelrolle, ohne den anderen etwas vorzuspielen, da zu sein für die Entrechteten und Bedrückten, im Kreis der Getretenen zu stehen, das Elend und die Kraftlosigkeit der Menschen auszuhalten. Während seiner öffentlichen Tätigkeit hat er nie Wunder gewirkt aus Laune, zu seinem eigenen Nutzen oder aus Sucht nach Volkstümlichkeit, ja nicht einmal aus bloßem Mitleid mit unserem leiblichen Elend. Nur gelegentlich hat er geheilt, nur dann, wenn die Taten seiner Güte eine geistige Bedeutung haben konnten. Er wollte eine innere Dynamik, die im Verborgenen wirkt, in die Welt einstiften. Ein Prinzip des Lebens wollte er in uns erschaffen. aus denen im Geheimen die formenden und umwandelnden Kräfte ausgehen. Ihm strebte eine innere Revolution unserer Existenz, ein Ausbruch der Güte in der Welt vor. Es ging ihm nicht darum, Lösungen für Fragen zu finden, welche die Menschen selbst beantworten können. Er ist zu uns gekommen, damit alle einen Freund haben, einen Bruder, der Frieden stiftet, der die Gegensätze aussöhnt und für alle ein gutes Wort hat. Versuchen wir nun, diese denkerisch noch unartikulierte Schau der Existenz Christi auseinanderzufalten. An erster Stelle bemerken wir in seiner Verkündigung. Er verlangte von all denen, die mit ihm sein wollten, dass sie niemand hassen, dass sie Böses nicht mit Bösem vergelten. Er forderte sie sogar auf, dass sie ihre Feinde lieben. Allen, vor allem aber den Verlorenen, wollte er Hoffnung schenken. Deshalb verteidigte er die Sünder vor den sogenannten Gerechten, nahm die Kinder und die Wehrlosen in Schutz. Die Menschenseele fand bei ihm Heimat. Er trug eine schlichte Achtung für die Kreatur, eine zarte Aufmerksamkeit für das Leben in sich. Unbedingte Existenz zärtlich gelebt. Das war die Daseinsweise Christi. Ein einfaches, unaufdringliches Leben. Er hat die Kraftlosigkeit nicht aus Schwäche geliebt, sondern auf sich genommen, um allen eine Nähe schenken zu können. Zugleich hatte er aber Freude an kleinen Dingen des Alltags, an einem guten Mahl, an einem erfrischenden Trunk, an einer schönen Wanderung und an einer ehrlichen Freundschaft. Den Menschen begegnete er immer in der Unscheinbarkeit, um sie nicht zu blenden. Auch in seinem Leid war er nicht großartig. Er schrie, schwitzte Blut, fühlte sich ausgehöhlt und verlassen. Er lieferte sich ganzheitlich der Not des Menschseins aus. Dem Zusammenbrechenden hat er noch in der letzten Stunde eine Hoffnung gegeben. Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Eine Jugend des Geistes, eine Furchtlosigkeit vor den Mächten und Gewalten der Welt, eine Frische des Lebens und eine Umwandlungsfähigkeit der Existenz walteten in ihm. Sein Dasein war eine frohe Botschaft, die Freude des Neuanfangs und die Sorglosigkeit des Daseins bestimmten seinen Existenzvollzug. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Die Früchte seines Geistes sind Freude, Friede, Geduld und Freundlichkeit. Die Apostel erfassten das Christusnahe menschlicher Existenz in der Forderung, frohlocket, in unaussprechlicher, verklärter Freude. Tiefer noch. Christus strebte danach, namenlos zu sein. In seinem Leben brach jene Fülle der Einsamkeit auf, die den Abgründen, Gipfeln und Meeren eigen ist. Wir alle leben im Flüchtigen, Fragmentarischen und Oberflächlichen. Wer zum Wesen des Geheimnisses vorstoßen will, muss lange allein bleiben, um sich überhaupt auf das Wesentliche hin sammeln zu können. Allein in der Reifung, einsam bei der Versuchung, völlig auf sich gestellt bei den größten Taten seines Lebens. Aus der Einsamkeit Christi erwuchs sein Wort. In absichtslosem Hinschauen auf das Wesen der Dinge erspürte er, wie diese Dinge sind. Er nahm die Schönheiten der Welt in seine Seele auf und verwandelte sie in seine Existenz. Er verstand, die Welt innerlich zu erleben, die Dinge in ihrer ursprünglichen Einheit zu erfahren. Seine Rede war erdhaft, vom Gleichnis durchflossen, wie vom Blut. Etwas Ruhiges und Abgeklärtes webte in seinem Wesen. Zeugnis davon ist sein dingnahes und zugleich auf das Absolute hin aufgebrochenes Sprechen, sein Reden in der Selbstverständlichkeit und Gargheit, in der Ungezwungenheit des Wissens und des Erfahrens. Christi Existenz war von einer großen Stille beherrscht. Seine Seele war horchend, gehörte den Nöten der anderen. Sein Inneres schwieg, drängte sich nicht vor, war von sich losgelöst. Er hat sich an nichts in der Welt geklammert. Dadurch überwand er in seinem Leben die Macht der Gewohnheiten, der Alltäglichkeit und der müden Abstumpfung, schuf eine ruhige Sorglosigkeit in seinem Innern, einen Raum für jede Begegnung. Er war vorbehaltlos empfänglich. Diese Macht der abgeklärten Innerlichkeit zog die Apostel in den Bann und verpflichtete sie zur Nachfolge. Sie erkannten auf dem Antlitz Christi die menschgewordene Güte und Freundschaft Gottes. Es ist vielleicht nicht die tiefste oder bedeutendste Aussage der Christologie, dass die Freunde Christi ihn einen guten Menschen nannten. Wer aber vielleicht in bitterer Erfahrung des eigenen Versagens erlebt hat, was existenziell vollzogene Güte bedeutet, der weiß, dass nur ein Gottmensch fähig ist, sie restlos zu verwirklichen. Die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes ist in Christus unter uns erschienen. Sein Leben war eine einzige Treue zur Güte. Bis zum Ende, es war ein Ende am Kreuz, hat der Gottmensch Ruhe, Trost und Frieden gespendet. Was hat die Menschen an Christus derart beeindruckt, dass sie ausriefen, das Evangelium sagt ausdrücklich, dass sie dabei in Staunen gerieten? Er hat alles gut gemacht und ihm den Namen guter Meister gaben. Christus war kein großer Gelehrter. Sein Leben war auch nicht erfolgreich. Es zerbrach am Kreuz. Güte bedeutet nicht Erfolg. Wir sagen von einem Menschen nicht, er sei gut, weil er im Leben gut vorankommt, weil er herausgefunden hat, was man tun soll, um etwas zu erreichen. Wir sagen auch nicht, ein Mensch sei gut, weil er intelligent über die Fragen des Lebens reden kann. Wir sagen nicht, ein Mensch sei gut, weil er zufällig schön ist, einen schönen Leib hat oder ein angenehmes Antlitz. Schönheit und Güte sind verschiedene Dinge in unserer noch nicht gerichteten Welt. Schließlich sagen wir auch nicht, ein Mensch sei gut, weil er auffallend klug ist und uns gute Ratschläge geben kann. Vielleicht hilft er uns in Zeiten der Not mit seinem Scharfsinn, ist er aber deshalb schon gut. Fragen wir also tiefer, bis in den Grund unserer Seele, was ist Güte? Was war jenes Geheimnisvolle in Christus, das die Menschen seiner Umgebung mit der Kraft seiner Eindringlichkeit fesselte? Wenn wir über den Existenznachvollzug Christi nachdenken, bemerken wir unmittelbar, die Güte Christi bestand gerade in der Unauffälligkeit seines Lebens. Sie hat sich vornehmlich darin gezeigt, dass er es mit dem Leben, mit den Menschen und überhaupt mit dem Sein ganz schlicht gut meinte. Die erste, gleichsam instinktive Regung seines Herzens war nicht Misstrauen, Feindseligkeit oder Hass. Er versuchte einfach, die Fehler der anderen zu entschuldigen, versetzte sie nicht ins Unrecht, gab in seiner Seele dem anderen Raum des Gedeihens. Als ob er zu jedem Menschen gesprochen hätte, du hast ein Recht zum Leben. Ich will dir nicht schaden, du sollst sein. Dieses unaufdringliche Gutmeinen mit dem Leben äußerte sich im Leben Christi vornehmlich darin, dass er die Menschen nie verurteilte. Er wusste, die Menschen haben so kurze Zeit zu leben. Warum sollen sie einander bekämpfen? Warum sollen sie einander wehtun? Man weiß nie, weshalb andere uns gegenüber gelegentlich bös sind. Das ist ihre Sache. Unsere Aufgabe ist aber, das Leben voranzubringen, es zu beschützen und ihm zur Entfaltung zu verhelfen. Darüber hinaus erahnen wir bei Christus als Grundstimmung seiner Existenz ein alles durchdringendes Frohgefühl. Eine freudige Gelöstheit beherrschte sein Leben, was freilich nicht ausschloss, dass er sich oft niedergeschlagen, ja unglücklich fühlte. Selbst in Augenblicken der Müdigkeit hat er aber versucht, Licht und Helle in unsere dunkle Welt zu bringen. Schließlich, Christus war Frieden. Er suchte nicht Streit. Der schlichte Gruß des Volkes, der Friede sei mit euch, erwuchs in seinem Munde zur Verkündigung. Die Botschaft des Friedens war seines Lebens größte Kraft. Gewöhnlich bemerken wir nicht, wie machtvoll gerade die zartesten Regungen des Herzens, Wohlwollen, Liebe, Freundschaft und Friede sein können. Wohl deshalb finden wir neben den Ausdrücken Glaube und Liebe das Wort Friede in der Bibel am häufigsten vor. Es ist ein Schlüsselwort unseres Glaubens. Nochmals, wer ist ein guter Mensch? Einer, der es mit dem Leben gut meint, der die anderen nicht verurteilt, der froh ist und friedlich. Die Sendung Christi war, diese Haltung aufzurichten. Die charismatische Aufgabe der Christen in der Welt besteht aber darin, die Güte Christi zeugnishaft zu verwirklichen. Christliche Gelassenheit. Mit welcher existenziellen Wucht Christus in das Wagnis der Güte hineinging, versucht die Theologie in mühsamen Überlegungen begreiflich zu machen. In Christus wurde die ursprüngliche Einheit der menschlichen Existenz wiederhergestellt. Er vollendete sein Leben ohne Selbstüberholung. Er war nicht gespalten zwischen dem, was er tat, und dem, was er war. Er vermochte, seine Erlebnisse unmittelbar in sein Dasein zu verwandeln. In all seinen Handlungen war er vollkommen er selbst. Dies war auch der Grund seiner inneren Ruhe, seines Friedens und seiner Gelassenheit. Wir, die wir unser Wesen nur bruchstückhaft leben und erleben können, sind einer restlosen Freude, eines die ganze Existenz ergreifenden Glücks, eines vernichtenden Leides nicht fähig. Wir sind nie ganz Glück oder Leid, sondern tragen sie gleichsam mit uns herum. Wir können sie sogar aus unserem Bewusstsein herausdrängen. Christus vermochte es nicht. Das restlos erfüllende Glück und das nicht mehr zu bewältigende Leid waren vollends in seine Existenz integriert. Er war all das, was er erlebte. Er war eingebannt in die Seligkeit, aber auch eingenommen in die tödliche Trauer. Alles hat er ganz nahe bei sich gehabt. Nicht nur Leid hat er getragen, er war das Leiden selbst. Nicht nur Freude hat er empfunden, er war die Freude. Er war ganz Mensch. Schärfer noch, der Mensch. Dazu musste er aber, da das Menschsein in seinem innersten Wesen in einer Aufgebrochenheit auf die absolute Erfüllung hin besteht, sein Leben in untrennbarer Nähe des Absoluten verbracht haben. Dies ist die existenzielle Bedeutung des theologischen Begriffs unmittelbare Anschauung Gottes, Visio immediata. Was Christus als Mensch erfuhr, erlebte er unmittelbar von Gott her. Die Ereignisse seines Lebens waren für ihn durchsichtig auf das ganz andere. Seine Erfahrungen waren eingetaucht in das Geheimnis Gottes. Er fühlte sich Gott überall nahe. Mit allen Fasern seiner endlich menschlichen Existenz erspürte er das absolute Sein, selbst in seiner unscheinbarsten Kundgebung. Gott war für ihn eine intuitiv erkannte, leibseelisch erfasste Wirklichkeit. Diese Restlosigkeit seiner Existenz, das Vollendete und das alles Menschliche Erschöpfende seines Daseins, die Reinheit und Aufrichtigkeit seines glühenden Dastehens, musste aber Christus als Mensch erkämpfen. Dies ist der theologische Sinn der Versuchung Christi. Etwas Dunkles trat an Christus heran. Die Versuchung wollte ihn dazu verleiten, sein Wesen zu veräußerlichen, seine Existenz in Macht zu verwandeln, zu herrschen, außerordentlich zu sein und nicht ausharren im Schicksal, das auf ihn zukommt. Das Gottunmittelbare seiner Person in der Unaufdringlichkeit seines Lebensvollzugs verbergen, niemanden beeindrucken, froh, friedlich unter einfachen Menschen leben, selbst in äußerster Not Gott nicht zwingen. Indem Christus die Versuchung zurückwies, hat er das Wesentliche des Menschseins zurückerobert. Er ließ die Gewalt des Bösen ganz nahe an sich herantreten. Im entscheidenden Augenblick hat er sie durch ein einziges Nein zerstört. Er hat uns nicht verraten wegen eines Bissens Brot. Unser Elend war ihm heilig. Keinen Moment hat Christus gezögert. Sein Sieg war nicht blendend, denn niemand hat von ihm gewusst. Er ereignete sich in völliger Einsamkeit. Dennoch wurde hier eine neue Zukunft für die Menschheit möglich gemacht. Die Umwandlung der Herzen in Güte und nicht der Steine in Brot. Somit steht das Lebenswerk Christi in einer grundsätzlichen Wandlung der Gesinnung. Er hat jegliche Ausnahmestellung abgelehnt. Seine Gottvereinigung sollte ihm das Leben nicht leichter machen. Steine verwandeln, das wollte er, durfte er und konnte er nicht. Eine tiefere Umwandlung der Welt geschah aber, indem er sein Gemüt rein hielt, seine Sendung nicht mit dem Interesse des Augenblicks, in diesem Fall mit seinem leiblichen Hunger, verband, sondern die Welt von der Gesinnung her umzuformen und unser verworrenes Dasein in einen neuen Sinnzusammenhang zu bringen suchte. Außerordentliche Macht, äußere Herrschaft hätten seine Lebenstat zerstört. Was er in der Welt wirklich aufrichten wollte, lässt sich in einem einzigen Begriff aussprechen: ein von Gott getragenes Kleinsein. In klaren und feingeschnittenen Logien hat Jesus die Dynamik seines inneren Reiches entworfen. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Senfkorn, das jemand nahm und auf seinen Acker säte. Es ist kleiner als alle anderen Samen. Wenn es aber ausgewachsen ist, wird er größer als alle anderen Kräuter und wird zu einem Baume. Dann, das Himmelreich ist wie ein Sauerteig. Ein Weib nahm ihn und wirkte ihn in 3 Maß Weizenmehl hinein, bis das Ganze durchsäuert war. Wiederum, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der im Acker verborgen war. Den fand jemand und hielt ihn geheim. Dann ging er in seiner Freude hin und verkaufte alles, was er besaß, um jenen Acker zu kaufen. Abermals, mit dem Reich Gottes verhält es sich so. Jemand streut Samen aufs Land. Mag er schlafen oder wachen, bei Tag und bei Nacht sprost und wächst der Samen, er selbst weiß nicht wie. Von selbst bringt die Erde Frucht, erst Halm, dann Ehre, dann volles Korn. Schließlich, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Die Botschaft, die in diesen oft gehörten und dennoch so wenig beachteten Sätzen verborgen ist, ließe sich formulieren: Größe ereignet sich im Kleinsein, Erfolg in der Bescheidung, Reichtum in der Hingabe, Wachstum in der Sorglosigkeit, Leben im Tod. Die Entscheidung Christi war eindeutig. Er wählte das Kleinsein, die Hingabe, die Sorglosigkeit und das Sterben. Für sich und für seine Freunde. Besteht das christliche Leben im Nachvollzug der Existenzweise Christi, so muss es den einzelnen Christen möglich sein, jene innere Seinseinheit und Restlosigkeit der Existenz, jene Ureinheit zwischen Tun und Sein zu verwirklichen, die Christus von seiner unmittelbaren Anschauung Gottes her erlebte und die sich in seiner gütigen Gelassenheit äußerte. Der Grund der christlichen Gelassenheit und somit einer der zentralsten Begriffe christlicher Lebensbewältigung heißt Vorsehung. Mit diesem Wort wollen wir einen Grundgedanken der Offenbarung hervorkehren, der zum zentralen Thema Christi Verkündigung gehörte. heute aber wenig Anklang findet. Leider gehört der Begriff Vorsehung nicht zu jenen Urworten, in denen sich die religiöse Erfahrung unserer Epoche verdichtet. Zu jenen Begriffen, die man heute nur anzudeuten braucht, um unmittelbar verstanden zu werden. Schon in der Bibel, dann aber auch im Laufe der Frömmigkeits- und Glaubensgeschichte, zeigt sich eine Vielfalt von wechselnden, einander ablösenden Urworten, die jeweils das Ganze der religiösen Erlebniswelt implizieren und einen gnadenhaften Zugang zum Verständnis der Offenbarung bilden. Solche Schlüsselworte christlichen Selbstverständnisses sind heute Bruder, Nächstenliebe, Einforderung, Zukunft, Hoffnung, Begegnung mit der Welt und andere mehr. In ihnen findet der Glaube unserer Zeit unmittelbare Einsichtigkeit. Das Wort Vorsehung suchen wir vergebens auf dieser Liste. Dennoch gehört es zu jenen Wirklichkeiten, die einen wesentlichen Aufschluss darüber vermitteln, was der Mensch in seinem endlichen Sein und was Gott in seiner unendlichen Liebe ist. Christus hat nicht durch einen Machterweis für sich gesorgt. Seine Sorge galt immer den anderen. Die Steine blieben eben nur Steine. Die Menschen waren aber für ihn Geschenk Gottes. Wenn es einerseits für einzelne Begriffe und Worte eine spezifische Zeit der Gnade gibt und wenn andererseits Gottes Gnade einem jeden zufällt, der sich ernstlich darum bemüht, dann liegt es an uns, die Gnade der religiösen Transparenz für das christliche Schlüsselwort Vorsehung, für jene existenzielle Wirklichkeit, die Christus innerlich stärkte und die ihm Kraft verlieh, auf jede äußere Machtanwendung zu verzichten, neu zu erringen. Keine andere Epoche der Heilsgeschichte war auf das, was mit dem Vorsehungsbegriff zutiefst gemeint ist, mehr angewiesen. Was empfand Christus, als er die Welt Welt sein ließ und sie nicht zum eigenen Nutzen gebrauchte? Wie soll man dieses Grundsätzliche der christlichen Verkündigung dem heutigen Menschen nahebringen? Es sollte möglich sein. Die höchsten Wahrheiten und Erlebnisse sind ja zugleich die einfachsten. Man sollte auch dem heutigen Menschen sagen können, was jene Erfahrung Christi bedeutet, für die er den Namen Vorsehung prägte. Philippus konnte den Kämmerer von Äthiopien während eines kurzen Reisegesprächs über die wesentlichen Inhalte des christlichen Glaubens aufklären. Die gleiche Unbefangenheit der Verkündigung sollte die christliche Theologie wiedergewinnen, vor allem dort, wo es darum geht, verschüttete, aber aus dem christlichen Selbstverständnis nicht wegdenkbare Wahrheiten neu ins Zentrum des religiösen Erlebnisses zu rücken. Als erstes wäre zu sagen, Vorsehung ist eine göttliche Botschaft. Diese einfache und unauffällige Feststellung zwingt uns gleich zur Neubesinnung. Vorsehung kann nicht Bestätigung weltlicher Ungerechtigkeit sein. Ungerecht wäre aber eine Vorsehung, die sich im Rahmen eines magischen Weltbildes ausdrückt. Wäre sie eine Indienststellung Gottes zum handfesten Gebrauch des Alltags, so wäre sie eine Regung des selbstsüchtigen Herzens, eben Magie. Gott hat eine solche Vorstellung der Vorsehung aufs Schärfste verurteilt.
Das Buch Job handelt von nichts anderem. Christus hätte den Satz nie ausgesprochen. Wem es gut geht, der ist ein besserer Mensch. Oft ist das Gegenteil wahr. Es gibt gottergebene Menschen, die ein erfolgloses Leben verbringen, jedem Unglück begegnen, jeder Bedrohung und Verzweiflung ausgesetzt sind und immer gerade dort stehen, wo der Blitz einschlägt. Zweitens, die Botschaft der Vorsehung ist eine Wahrheit Gottes. Das heißt, eine Kunde von Freude und Befreiung und nicht eine zusätzliche Bestätigung der Ungerechtigkeit unserer Welt. Sie ist an die Freunde Gottes, das heißt an die Bedrückten, Mutlosen, Beängstigten und Sünder ergangen. Sie besagt, sei nicht besorgt, suche nicht verzweifelt nach Hilfe. Sie kommt von selbst. Wenn du niemand mehr hast, um dir zu helfen, wenn dich deine eigene Schwäche, die Last deiner Sünden bedrücken, wenn du keinen Ausweg mehr siehst, dann, gerade dann, bist du in den sichersten Händen, in den Händen Gottes. Er ist dein Freund, er ist immer bei dir und steht immer zu dir. Man könnte sich fragen, ob die Botschaft der Vorsehung inhaltlich nicht dasselbe besagt, wie jene Wirklichkeit, die bei Paulus als Hoffen wieder Hoffen namhaft gemacht wird. Von Abraham, dem Urbild des Glaubens, heißt es, wieder alle Hoffnung hat er gehofft im Glauben. Contra spem in spem credidit. Vorsehung ist die letzte Zuflucht der in Not geratenen. Die anderen, falls es solche überhaupt gibt, brauchen sie ja gar nicht. Sie haben für sich genügend vorgesehen. Wo aber die menschliche Kraft zu Ende ist, kann nur Gott helfen. Vorsehung wäre demnach die Botschaft. Die Unglücklichen sind die Lieblinge Gottes. Weil sie ohne Gott keine Hoffnung mehr hätten, restlos verloren wären. Der Unglücklichste von allen ist aber der Sünder. Gerade ihn umgibt Gott mit dem grenzenlosen Wohlwollen seiner Güte. Somit würde die Vorsehung grundsätzlich in einem Wandel der Gesinnung bestehen. Nicht so sehr oder nicht in erster Linie darin, dass Gott auf wunderbare Weise in unser Leben eingreift, die Bedrohungen wegschafft, die Angriffe zunichte macht. Sie bedeutet wesentlich, es gibt noch einen letzten Ausweg. Alles kann zur Gnade werden. Jede Not kann durch die Barmherzigkeit Gottes eine neue Sinngebung erhalten. Vielleicht bleibt alles beim Alten. Die Bedrohung weicht nicht. Der Mensch muss seine Ängste weitertragen, muss sich in einer feindlichen Welt herumschlagen. Trotzdem hat sich alles geändert. In all dem und durch all das erscheint nun die Güte Gottes in unserem Leben. Der Mensch kann sich sagen, es tut weh, aber im Grunde zählt es nicht. Freilich kann es nicht bestritten werden, dass es in der Bibel eine Oberflächenströmung gibt, die der hier geschilderten Vorsehungsauffassung zuwiderläuft. In vielen Texten der Schrift wird den Frommen Wohlstand und Erfolg verheißen, Sieg über die Feinde, Eroberung und Sicherheit. In der Tiefe seines Heilsverständnisses tiefen Strömung der Offenbarung, erwartete aber das fromme Israel etwas ganz anderes. Es harrte auf eine letzte Tröstung im Unheil. Es hoffte auf einen inneren Ausweg aus dem Bedrängnis. Aus dieser Hoffnung, die vor allem in den prophetischen Schriften und in der Weisheitsliteratur ihren Ausdruck fand, erwuchs eine neue Dimension des Glaubens. Fürchte dich nicht, denn ich erlöse dich. Ich rufe dich beim Namen. Mein bist du. Du bist teuer in meinen Augen, wertvoll und geliebt. Müsst ich auch wandern durch todfinsteres Tal, ich würde kein Unheil fürchten. Du bist ja bei mir. Jahwe ist mein Licht und mein Heil. Wen habe ich zu fürchten? Jahwe ist meines Lebens Hort. Vor wem sollte mir bangen? Wer auf mich hört, der wohnt sicher, ohne Bangen vor dem Schrecken des Unheils. Wenn du dich schlafen legst, schreckst du nicht auf. Bist du eingeschlafen, so schlummerst du süß. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor plötzlichem Grauen. Für die theologische Deutung des Vorsehungsbegriffes ist von entscheidender Wichtigkeit, dass diese Sätze zu oder von Menschen gesprochen wurden, die Gott hart prüfen ließ und von denen er die Schläge des Schicksals nicht abwendete. Gott verlangte von ihnen nicht, dass sie sich glücklich fühlten. Nur eines forderte er, dass sie selbst in Zeiten äußerster Not innere Ruhe bewahrten. Als ob er ihnen gesagt hätte, das Letzte und Wichtigste deines Seins kann dir niemand nehmen. Es ist in meiner Barmherzigkeit für ewig aufgehoben. Es gibt keine Proletarier des Heils. Selbst wenn alles zusammenbricht, steht dir der Himmel immer noch offen. Der Jubel inneren Befreitseins, das trotzdem und dennoch des Gottvertrauens, bricht im Neuen Testament noch mächtiger hervor. Wer kann uns trennen von der Liebe Christi zu uns? Not, Drangsal, Verfolgung, Hunger, Blöße, Gefahr oder Henkersschwert? Ich bin dessen gewiss. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten oder Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch überhaupt etwas in der Welt wird uns zu trennen vermögen von der Liebe Gottes zu uns, die ist in Christus Jesus, unserem Herrn. In diesem Text findet die ursprüngliche Lehre der Offenbarung über die Vorsehung ihren wesenhaften Ausdruck. Keine Macht der Welt, keine äußere Bedrohung, keine Sünde, keine Verschuldung, keine psychologische Verstrickung können über die Macht der Gnade endgültig siegen. Gegen die vorläufigen Evidenzen der Welt, selbst gegen das eigene Herz, das ihn anklagt, beunruhigt und kleinmütig macht, soll der Christ dem Gefühl der Zuversicht und des endgültigen Gerettetseins in seiner konkreten Existenz zum Durchbruch verhelfen. Wohl sollen wir mit unserem Herzen Zwiesprache halten, aber vor Gott. Wenn unser Herz uns verurteilt, wohlan, dann ist Gott eben größer als unser Herz. Im Römerbrief wird das Geheimnis der Vorsehung noch gedrängter formuliert. Denen, die Gott lieben, gereicht alles zum Guten. Ohne Einschränkung, ohne Vorbehalt steht dieser Satz in der Offenbarung. Aurelius Augustinus fügt in seinem Kommentar folgerichtig hinzu, auch die Sünden, etiam peccata. In einem letzten Grunde ist es bedeutungslos, was in unserem Leben geschah, was wir gegenwärtig sind und was uns in der Zukunft noch zustoßen kann, aus eigener Verschuldung oder aus fremdem Zutun. Was gewesen, werde stille. Stille, was dereinst wird sein, sagt der Dichter. Gottes Milde und Treue stehen über jeglichem Verhängnis und jeglicher Schuld. Alles in unserem Leben kann einen neuen Sinn, eine neue Bedeutung erhalten, kann zu einer weiteren Stufe der Annäherung zu Gott werden. Von Christus, jenem Menschen, der die Milde und die Barmherzigkeit zum Grundgesetz einer neuen Schöpfung machte, ging die endgültige Verheißung aus. Ich habe dir eine offene Tür gegeben, die niemand mehr schließen kann. Dieser Satz ist der Inbegriff christlicher Gelassenheit. Gott hat uns in Christus einen neuen Anfang geschenkt. In allen Situationen unseres Lebens haben wir noch eine Möglichkeit des Neubeginns. Für Gott sind wir nie endgültig verloren. Das ist, wenn auch nicht die ganze Wahrheit, doch der wesentliche Inhalt, die geistig-inwendige Verheißung der Vorsehung. Diese gelöste Haltung in der Welt wurde von Christus in seiner ersten Versuchung auswendig gemacht. In ruhiger Gelassenheit nahm er das Leid auf sich. Damit hat er einen neuen Maßstab des christlichen Selbstverständnisses aufgestellt. Nicht Erzwingbarkeit ist das Wesen alles Wesentlichen, der Gnade, der Liebe und der Freundschaft. Die Haltung des Nicht-Erzwingen-Wollens verändert die Welt. Die Welt ist ja keine statische Größe. Sie ereignet sich. Sie setzt sich zusammen aus den Dingen der Welt und aus unserer inneren Einstellung zu ihnen. Ändert sich unsere Haltung, formt sich unsere Innerlichkeit um, so verändert sich die Welt für uns. Wir leben plötzlich in einer anderen, in einer anders erlebten Welt. Eine Mutter, die am Bett ihres todkranken Kindes ausharrt, empfindet das Leid des Wachbleibens und des Dabeiseinmüssens als Glück. Ihre Liebe, ihre innere Einstellung hat den Ereignissen einen neuen Sinn gegeben. Ähnlich verhält es sich mit dem, was Christus in seiner ersten Versuchung für uns als geistige Haltung erkämpft hat. In der Haltung des Ausharrens im ausweglosen Schicksal erleben wir etwas Entscheidendes. Wir sind mehr als alles, was sich mit uns ereignen mag und was wir erobern können. Mehr als unsere Leistungen, seien sie noch so übernatürlich. Indem Christus gleich am Anfang seines Wirkens den Weg zum Kreuz betrat, erkämpfte er uns die Kraft, ein innerer Mensch zu werden und darin über uns selbst hinauszuwachsen. Zeugnishaftes Dasein. Handlung des Herzens vollzieht sich vornehmlich in jener Einstellung zur Wirklichkeit, die wir mit den Begriffen Lauterkeit und Herzenseinfalt umschreiben könnten. Es sind Begriffe, die heute Widerstand und Missbehagen erwecken, die aber dennoch oder gerade deshalb ausgesprochen werden müssen. Versuchen wir, jenes Geheimnisträchtige zu erahnen, das in der Mitte Christi Existenz als Gesinnung waltete. Hinter seinem Leben öffnete sich der Abgrund Gottes. Christus lebte mitten im Vorgang der Dreifaltigkeit. Zwischen ihm und dem Vater lebte der Heilige Geist, jenes Unausdenkliche, wodurch die beiden wirklich zwei blieben, einander ins Angesicht schauen konnten, die Seligkeit des Ich und Du hatten und dennoch keine Trennung und auch keine Ohnmacht des Geschiedenseins bestand. Nur Selbigkeit gleichen Lebens, Wissen um den anderen aus ungebrochener Einheit. Dieses letzte Einssein mit Gott machte Christi Existenz glühend. Ein vom Göttlichen erfüllter Mensch stand vor uns in blendender Aufrichtigkeit. Die Klarheit seiner Existenz und die Helle seines Lebensvollzugs waren sein Zeugnis von Gott. Einfachheit beherrschte sein Leben. Wir bemerken bei ihm keine schillernde Übersteigerung, keine täuschende Vielfalt, keine künstliche Ausbildung religiöser Vorstellungen und Empfindungen. In stiller Verborgenheit hat er jenes geheimnishafte Licht, das er aus der Tiefe der Dreifaltigkeit mit sich nahm, in unserer Existenz aufleuchten lassen. Von seinen Freunden verlangte er keine Anschärfung der Forderungen, nichts Fanatisches und Ungeduldiges, sondern eine innere Reifung in Gott, in das Lichthafte und Blendende hinein, die Lauterkeit des Seins. Dieses freudige und auf Gott hin durchsichtige unserer Existenz ist in unserem Leben durch den Alltag bedroht. Die Äußerlichkeit zehrt unaufhörlich an der Kraft des inneren Menschen, bis uns das Eigentliche unseres Lebens aus den Händen entrinnt. Unser Dasein gleitet ständig in das Dumpfe, Unbedeutende und Undurchsichtige hinab. Aus unseren schönsten Einsichten werden unlebendige Formeln. Die erste Liebe erkühlt, das Dasein wird zu einem Strandgut, das vom Strom des Lebens an die Klippen geworfen wurde. Sobald die innere Kraft auch nur ein wenig nachlässt, fällt unser Leben in ein dumpfes, geistloses Dingsein zurück und die Existenz wird unwesentlich. In kleinen, an sich banalen Ereignissen des Alltags erleben wir, wie eine Existenz freudlos und selbstsüchtig wird, wie das Innere eines Menschen ausbrennt. Man will Gott beweisen und vergisst dabei das Gebet. Man sammelt Bücher und hat keine Zeit, sie zu lesen. Man wird zum Organisator karitativer Arbeit, dem am Ende die Liebe zu den Armen abhanden kommt. Man beschäftigt sich derart intensiv mit der Ausbreitung des Christentums, dass man nicht einen Augenblick mehr an Christus denken kann. Wie hält der Mensch diese Bedrohung aus? Wie wird seine Existenz lauter, ohne Zwiespalt und ohne Doppelrolle? Im christlichen Selbstverständnis ist Herzenseinfalt das Charaktermerkmal des innerlich gewordenen Menschen. Sie ist eine Tugend, die im Evangelium nicht nur gepriesen wird, sondern in seiner eigensten Mitte steht. In der urchristlichen Frömmigkeit bedeutete Herzenseinfalt die unbedingte Loyalität des Menschen zu Gott, die vorbehaltlose Hingabe der Existenz. Herzenseinfalt ist ein Zustand, in dem Herz und Seele eines Menschen bei allem, was er tut, ganz gegenwärtig ist. Eine solche Existenz ist Transparenz Gottes. Um die Größe dieser Einstellung zur Welt hervorzuheben, hat Christus die Lebenshaltung des Kindes als Maßstab christlicher Existenz aufgestellt. Diese Gesinnung beinhaltet offen sein, die Dinge und Ereignisse absichtslos aufnehmen, jung bleiben durch schöpferische Gegenwart, ohne Selbstverstellung und Eigensinn leben, die Menschen nicht nach Maßstäben der nur äußeren Korrektheit beurteilen, auf das noch Unerschlossene und Aufstehende zugehen. Erst aus solcher gesammelten Hingabe entstehen jene unvergesslichen Gestalten des Christentums, die man unbedingt ernst nehmen muss, die Heiligen. Wir gehören nicht deshalb zur Kirche, damit wir überhaupt oder leichter unser Heil erlangen können. Die Aufgabe und die Auserwählung, ein sichtbares Glied der Kirche zu sein, bedeuten eine größere Einforderung. Das ewige Heil kann jeder Mensch erreichen. Dennoch sind die Christen auserwählt. Sie sind auserwählt zum Zeugnis, auserwählt, durchsichtig zu sein auf das Absolute. Durch die Eindrücklichkeit seines Glaubensvollzugs, die Aufgeschlossenheit seines Herzens, die Lauterkeit seines Wesens soll der Christ eine unmittelbare und unersetzliche, weil charismatisch individuell, Gnade für seine Mitmenschen werden. Ein Geschenk Gottes an die erlöste Menschheit. Christi Lauterkeit und Herzenseinfalt verdichteten sich im Angesicht des Bösen zu einer radikalen Absage. Versuchen wir, den Vorgang nachzuempfinden. Was bedeutete das Nein Christi? Welchen Klang mag seine Stimme gehabt haben? Du, Versucher, du willst, dass ich die Hoffnungslosen und die Entrechteten verrate. Du willst, dass ich mir mein Leben leicht mache, meine Macht missbrauche, mich in die Äußerlichkeit zerstreue. Du willst, dass ich alles zugrunde richte, wofür es sich zu leben lohnt. Du willst, dass ich nicht der Freund der Bedrückten sei, dass ich mich groß, bedeutend und wichtig fühle, mitten im Kreis der Getretenen. Du willst, dass ich nicht nur zu jenen spreche, die sich einsam fühlen, dass ich Erfolg habe in dieser erbärmlichen Welt, dass ich die Einsamkeit der Menschen nicht auf mich nehme. Du willst, dass ich in die Welt nicht aufschreie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Um das auszusprechen, dieses geheimnisvolle und für die Menschen ewig unbegreifliche Wort, dazu bin ich in die Welt gekommen. In diesem Schrei wurde ich Bruder aller Menschen. Verstehst du nun, ich will keinen Erfolg, sondern das Herz der Menschen. Ich will hineingehen in die Not menschlicher Existenz. Ihre Enge werde ich von innen her sprengen. Gerade jenen will ich eine unverhoffte Hoffnung schenken, die armselig und verachtet sind. Keine Macht lockt mich. Ich will die Welt nicht in eine Gauklerbude verwandeln. Ich werde einen verlorenen Menschen nicht wegen eines Stücks Brot verraten. Ich kenne mein Schicksal und du kennst es auch. Ich werde untergehen. Meine Zukunft ist das Kreuz. Ohne dieses Kreuz hätte aber die Welt keine Hoffnung mehr. Wenn ich meinen Hunger nach menschlicher Liebe und leiblicher Speise jetzt nicht aushalte, wenn ich in diesem Augenblick jenes Große aufgebe, was das Elend des Menschseins für mich bedeutet, dann hätten die Menschen, für die ich meine unverlierbare Seligkeit verlieren will, niemanden mehr. Deshalb sage ich dir nein. Jeder Mensch muss einmal, sei es nur im Tod, der brennenden Güte und der richtenden Vornehmheit Christi begegnen. Dies ist die theologische Schlussfolgerung aus der Lehre der Allgemeinheit der Erlösung und der inwendige Sinn jener Geheimnisse, die wir in unserer unzureichenden Begrifflichkeit als Fegfeuer und Gericht zu bezeichnen pflegen. Fegfeuer ist die Verheißung. Jedem Menschen wird es möglich sein, die Liebe und die Freundschaft Christi ganzheitlich zu erfahren. Eine Liebe und eine Freundschaft aber, die das gesamte Dasein auf die Probe stellen. In der Begegnung mit Christus, in einem augenblicklichen Vorgang voll personaler Christuserfahrung im Tode, wird reines, geläutertes Sein entstehen. Alles wird klar und durchscheinend. Im Feuer der Liebe Christi wird unsere Existenz erglühen. Kein Mensch vermag in seiner irdischen Gebrochenheit den Himmel zu erfahren. Nicht einmal Gott kann ihn ungeläutert in den Himmel versetzen. Er würde an der Erfahrung des Himmels zugrunde gehen. Christus schenkt uns aber im Tode eine letzte, für viele ist sie die erste Gelegenheit, seine Gesinnung nachzuvollziehen, restlos aufrichtig zu werden. Was wird der Mensch im Tode diesem guten Gott sagen? Vielleicht nur, ich bin nichts. Oder sogar, ich bin ein Nichts. Dieses Eingeständnis der eigenen Nichtigkeit wird ihn empfänglich machen für die ewige Liebe, wird ihm die Kraft verleihen, in Gottes blendendes Sein unendlich hineinzuwachsen, Gott überhaupt zu ertragen. Im Feuer der Liebe Gottes ereignet sich Gericht. Gott kann keinen Menschen verurteilen. Sein Wesen besteht nur aus Liebe, aus selbstloser Zuneigung. Gott ist trotz seiner Allmacht unfähig, irgendeine Kreatur von sich zu weisen. Er nimmt sein Geschöpf immer und überall liebend auf. Demnach kann das Gericht nur als Selbstgericht des Menschen angesichts der Liebe Gottes gedeutet werden. Fegfeuer und Gericht sind keine mythischen Ereignisse, sondern die sich zur Endgültigkeit entfaltende Sehnsucht des menschlichen Herzens nach Güte, Wahrheit und leuchtendem Sein. Vorgänge, die als existenzielle Grundforderungen in das Menschsein selbst eingestiftet sind. In ihnen ereignet sich letztgültige Umkehr der Gesinnung, Wende zum Wesentlichen. Sie, bereits im Leben der irdischen Vorläufigkeit, wenigstens versuchsweise zu vollziehen, darin besteht das Zeugnis christlicher Existenz. Das Kriterium des Christlichen, das wir hier aufgestellt haben, bedeutet mehr als ein einmaliges Martyrium. Es ist das Blutzeugnis des Alltags. Ihr Name ist Selbsthingabe und Selbstlosigkeit. Die Logik des Lebens Christi ist unausweichlich. Echtes Sein ereignet sich in der Hingabe. Hingabe bedeutet Selbstvergessenheit. Selbstvergessenheit vollzieht sich im Verzicht. Selbstloser Verzicht ist bereits Liebe. Die Liebe ist gottverwandt. Aus der in der Liebe errungenen Gottesnähe entsteht neue Welt, Himmel. Die Gesinnung Christi bedeutet, sich bitternislos preisgeben, auf die vordergründige Selbstvollendung verzichten.